Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Schachglatzen mit Christoph Silecki und meiner Wenigkeit. Heute werden wir so ein bisschen darauf eingehen, auf eure Kommentare vom letzten Mal. Da gab es einige interessante Kommentare. Wir bitten euch ja immer, Vorschläge zu machen für die Podcast. Wir gehen so ein bisschen dazu über, jetzt auch aktuelle Themen intensiver zu besprechen. Oh, weil wir natürlich sehr, sehr viele Themen schon besprochen haben im Laufe des Podcasts und gerne weiterhin fleißig kommentieren und Vorschläge machen. Wir gehen jetzt so ein bisschen auf Kommentare vom letzten Mal ein, plus wir wollen so ein bisschen auf aktuelle Geschehnisse eingehen, Christoph, ne?
Ja, es passiert ja immer wieder irgendwas, wo man sich an den Kopf packt oder sich fragt, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Da wollen wir kurz dann drüber reden.
Aber ja, vielleicht fangen wir mal mit was Netten an. Es ist eine neue Serie. Kasparov Deep Blue auf Arte in der Mediathek ist abrufbar, kostenlos für alle. Hast du die schon gesehen?
Nee, noch nicht, aber das kam ja auch in den Kommentaren.
Genau.
Da wurde das empfohlen und da habe ich gedacht, okay, muss ich reingucken, weil es ist ein interessantes Thema. Ich habe es ja noch, oder wir beide haben es ja noch so live mitgekriegt damals, aber viele, die jetzt hier zusehen, hören vielleicht nicht, ne, die neuer beim Schach sind, die kennen diese Story vielleicht gar nicht so gut. Also wir haben es ja noch so live mitbekommen, aber ich denke, da werden viele Hintergründe auch erzählt werden, die man jetzt gar nicht mehr so im Kopf hat oder vielleicht gar nicht gewusst hat. Ne? Als es live war, es ist ja schon 27 Jahre her, ne? 97, oder?
96, 97.
Genau, ne? Also da sind ja viele Dinge, die man wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hat. Ne? Und ja, ich werde mal reingucken. Das sind mehrere Folgen tatsächlich, also insgesamt mehrere Stunden oder wie ist der Umfang?
Sechs Folgen, 50, 55 Minuten so ungefähr.
Wow, das ist ja richtig viel. Okay, ja, muss ich mal reinschauen.
Ja, ich habe die Serie schon gesehen. Natürlich, das Thema ist bekannt. Ne? Karin Kasparov, damals als bester Spieler der Welt, spielte gegen Deep Blue von IBM, ne, diesen Supercomputer. Das ist natürlich nicht wie heutzutage so ein kleines Programm, sondern so ein Riesenteil, was da rumstand im Raum. Das war total lustig. Und dann saß halt ein Bediener am Schachbrett und hat die Züge ausgeführt. Das ist total lustig in der Serie zu sehen, wie auch der Computer dann rattert am Monitor. Oder ratatatatatatat. Das ist ja so ein bisschen Brute Force-mäßig, wie Deep Blue damals gespielt hat. Ne? Irgendwie so eine Million, zwei Millionen Stellungen pro Sekunde oder so berechnen. Und 96, ich habe ja übrigens die ganzen Partien auch analysiert auf meinem Kanal, schon länger her, vor 3 Jahren, alle Partien. Und war natürlich interessant nochmal zu sehen. Da konnte ich mich wieder daran erinnern. Ach ja, Kasparov hat ja richtig, richtig viele Chancen gehabt damals gegen die Blue. 96 hat er gewonnen, ne? Das erste Match. Das zweite Match hat er dann knapp verloren. Die legendäre sechste Partie im zweiten Match, ne? Wo er diese Caro-Kann-Variante gespielt hat mit dem Opfer auf F7, ne? Zugelassen hat. Du stehst gerade auf dem Schlauch, ne, merke ich.
Nee, E6, ist egal, aber.
Ja, auf E6, sorry, nicht
F7. Springer E6. Ich wollte über F7, aber ist doch E6. Nee, ich kenne die Partie, ne? Also, das war damals auch super merkwürdig, ja, dass er das zugelassen hat. Also, das war ja so gepokert vielleicht oder keine Ahnung. Also, hochmerkwürdig. Ich habe es damals überhaupt nicht verstanden, was der da macht. Aber okay. Ja, das Match war, wenn man es heute anguckt, ja, ein bisschen merkwürdig so manchmal. Ne? Also der Computer spielt aus heutiger Sicht auch manche Züge sehr merkwürdig, ne, die heute jetzt Computer nicht mehr machen würde. Und Kasparov hat auch noch so eine ganz harte Anti-Computer-Strategie gemacht, ja, teilweise. Ja. Also wirklich so, wie man sich das so ein bisschen klischeehaft vorstellt, ne? Die Stellung geschlossen halten, also so Stellung, die er dann an sich gegen Menschen wahrscheinlich nie gespielt hätte. Ja,
ja, ja.
Ja, ja. Also ich denke damals, so aus meiner Einschätzung, das hätte er eigentlich noch gewinnen können, das Match. Chancen hat er genug gehabt, ja, aber
ja, ja.
Ne, gut, ich glaube, da gibt's ja auch diese Story mit dem, wo er dann bis heute, glaube ich, noch nicht von abrückt, dass das nicht ganz korrekt war in einer Partie, ne, mit wo Menschen eingegriffen haben sollen und so weiter. Also deswegen, das ist interessant, das nochmal zu sehen dann in der Doku, wie das heute dann aufbereitet wird. Ne? Also ich glaube da nicht, dass da irgendwas betuppt wurde, aber naja, aber ich glaube, sowas kann einen dann auch verrückt machen. Ne? Wenn du glaubst, da war irgendwas nicht ganz korrekt, ne, dann spielst du auch vermutlich irgendwie befangen. Ne? Okay, ja, ich weiß auf jeden Fall, was ich gucken muss. Und ich muss gucken, ob ich da noch ein bisschen Zeit für habe oder ob ich da schnell.
Hallo, natürlich muss er schauen. Das ist eine wichtige, das ist schachhistorisch ein Meilenstein. Ja, ich will auch noch ein bisschen was zur Serie erzählen auch, weil ich ja schon gesehen habe.
Ich bin ab morgen bei der Europameisterschaft, Georgios, und dann muss ich Schach spielen, selber. Da kann ich keinen Fernseher
gucken. Ja, wenn du wiederkommst halt, wenn du wiederkommst.
Ja, ja, deswegen muss ich gucken, ne, dass ich das noch dann schaffe auch. Ne? Okay, ja, aber ja, sag ruhig noch. Also, was war noch?
Kasparov wird schon so ein bisschen dargestellt wie so ein bisschen der jemand, der auch Verschwörungen nachhängt, ne? Der war so ein bisschen paranoid in der ganzen Geschichte, ne? In den 6 Folgen auch, und glaubte immer wieder, dass IBM halt versucht hat, gewisse Sachen zu vertuschen oder Informationen vorzuenthalten. Und also da kommt so ein bisschen Paranoia auch ein bisschen raus bei Kasparov in der Serie. Ich weiß nicht, ob das wirklich damals so war. Es gibt ja auch ein Interview mit Frederik Friedel auf Spiegel von Frederik Friedel von Chessbase, der war damals mit Kasparov befreundet, der gehört ja zu Chessbase, die Datenbankprogramm, ja. Und da gibt es ein Interview mit ihm, und dann haben sie ihn gefragt, so, ob das so realitätsgetreu dargestellt wurde. Nicht ganz, ne? Es wurde schon so ein bisschen was dazu erfunden, ein bisschen fiktional auch, aber es wird natürlich auch für den normalen Zuschauer halt konsumierbar gemacht, ne? So ein bisschen dramatisch. Und ich habe zum Beispiel auch schon Rückmeldungen bekommen aus meinem Bekanntenkreis, Leute, die kein Schach spielen, und meinen so, oh, das ist ja hochinteressant, was du machst da mit Schach und so. Da gibt es schon Leute, die das gesehen haben und sagen, so, oh, ist ja super interessant. Also es ist auch schon in der Hinsicht natürlich schon gelungen, weil natürlich auch Leute angesprochen werden, die mit Schach nichts zu tun haben. Ich für meinen Teil fand jetzt nicht so spannend oder so interessant, weil ich viele Sachen kannte, und ich fand Damen Gambit zum Beispiel deutlich interessanter so als Geschichte mit Beth Harmon. Das ist also, aber man sollte sich trotzdem anschauen aus der Schachszene, insbesondere weil das natürlich ein Stück Schachgeschichte ist, ein besonderes Stück Schachgeschichte, und Kasparov damals wirklich übertrieben stark war. Ich glaube, wir vergessen das auch immer. Also die anderen Großmeister auch, die in der Serie mitspielen so ein bisschen, die haben unglaublich viel Respekt vor ihm und stellen ihn so wirklich als The Goat da, ne? Also man kann da wirklich nur mal zwei in Zweifel kommen, ob Magnus Carlsen wirklich der Beste aller Zeiten war, weil Kasparov wirklich zu seiner Zeit wirklich überragend war und auch so dargestellt wird, ne? In der Serie. Was mich wundert ist, er ist extrem sportlich in der Serie, er macht ständig Liegestütze. Ich weiß nicht, ob das der Realität entspricht zum Beispiel. Er war ja schon relativ fit, ne? Kräftig so, ne?
Es gibt ja auch so Videos aus den 80ern und 90ern, so aus dem Trainingslager. Ne? Da hat ja mal Trainingslager in Kroatien gemacht, wo er heute ja auch wohnt. Er ist ja Kroatier Staatsbürger heutzutage. Und da sieht man ihn teilweise dann auch immer Sport machen, wie er da in den kurzen Hosen da joggt und so weiter. Ne? Ich denke schon, das ist nicht unplausibel.
Ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, mit Sicherheit nicht. Aber er macht ständig Liegestütze, das ist echt geil. So im Hotelzimmer und so immer. Und rechnet dabei, und das ist schon interessant, schon schön dargestellt. Ich glaube auch für Leute, die mit Schach nichts zu tun haben, einfach eine schöne Serie, auch die Schach sehr interessant darstellt.
Okay, ich schau mal rein und guck mal, dass ich das noch hinkriege, obwohl ich dann, wie gesagt, ja ein bisschen beschäftigt bin. Also, ne, weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, wahrscheinlich jetzt in ein paar Tagen, da bin ich schon bei der Europameisterschaft, also Senioren EM über 50, Daumen
Team, drücken. Team, ne? Team, oder?
Nee, Einzel.
Oh! Ja, Christoph, Europameistertitel, den möchte ich sehen. Oder mit ins Podestplatz.
Meine Form ist fraglich, ja, aber also im Prinzip geht schon. Ne? Bin dann 3 gesetzt, und das ist jetzt nicht so, dass die davor jetzt viel stärker sind. Also eher,
an 3
eher
sogar? Nicht.
Ja, die EM und die WM sind noch wirklich 2 Paar Schuhe. Ne? Die WM, da kommt auch mal Mickey Adams dann und so, und EM ist ein bisschen weniger, ne, stark besetzt. Wobei, es gibt auch einige gute Teilnehmer noch, die jetzt auch nicht mehr so ein hohes Rating haben. Ne? Da gibt es ja manche GMs oder so, die dann vielleicht unter 2,4 mittlerweile haben. Die hat man aber nun nicht automatisch geschlagen. Ne? So, und sich so denkt, ja, die waren früher mal stärker. Heißt ja nicht, dass sie jetzt schlecht sind. Verzeihung. Also bin gespannt. Aber vor allen Dingen ist auch mal wieder ein netter Tapetenwechsel, ein bisschen Urlaub, Wetter passt da auch noch in Italien. Ja,
geht schon. Das wird ja, auch hoffentlich live übertragen, ne?
Ja, da gehe ich von aus. Also
ja, ich muss mir das mal aufschreiben, weil ich das in meiner Veranstaltungsliste nicht drin. Ja, vielleicht mache ich mal eine Partie für YouTube von dir.
Ja, vielleicht lasse ich mich wieder so lustig von einem Matt setzen wie von Jata Sonder bei der Mannschafts-EM. Ja, da habe ich ja lustig verloren, ne? Da habe ich bei dem Mannschaftsturnier habe ich mal meinen Gegner mit der Drachenvariante zu überraschen versucht, ne, und habe dann bin so dermaßen genial matt gesetzt worden, weil furchtbar schlecht gespielt. Naja, okay, also das kann nur besser werden. Aber
nein, das wird schon, sei nicht so negativ.
Nee, bin ich gar nicht, nee, nee, aber das ist so, wo ich mir gedacht habe, so, dann spielst du mal gegen wirklich so fast schon legendären Großmeister. Ne? Jatason ist ja ein bekannter Spieler, ne? Der war ja mal im WM-Kandidatenturnier und so. Und dann bist du so völlig geschmacklos irgendwie matt gesetzt. Ne? Aber habe ich ja wirklich furchtbar schlecht gespielt. So, okay, machen wir mal weiter. Wir hatten ja noch ein paar andere Kommentare und
Fragen. Weil wir Senioren hatten, habe ich einen netten Übergang.
Ja,
das war zum Title Cup, Title Tuesday. Da bin ich bin jetzt Elfter in der Senioren-Jahreswertung.
Beim Title Cup. Okay.
Ich schaffe es vielleicht in den Top 10. Ich habe gestern gespielt, ich spiele jetzt beide Turniere, nicht nur den frühen, weil ich habe sehr wenig Turniere gespielt im Laufe des Jahres.
Okay.
Du hast ja leider aufgehört zwischendurch, ne? Du spielst ja gar nicht mehr. Und gestern war sehr, sehr lustig. Ich habe gestern Abend gespielt, also ich habe natürlich den frühen Title Tuesday gespielt, dann habe ich den späten Title Tuesday gespielt, und aber off-stream, ne? Weil ich dann so spät dann nicht streamen möchte.
Ja.
Und ich bin auch eigentlich zu spät für mich. Ich musste extra noch einen Kaffee trinken, damit ich wach bin, vernünftig wach bin. Und dann haben Rasmus Warner hat gestreamt, Jan Gustafsson hat gestreamt, Alexander Donchenko hat gespielt, Dimitri Kollas hat gespielt, so die ganzen Deutschen. Und ich habe zwischendurch in den Pausen, so jetzt nicht, dass ich was Falsches sage, in den Pausen habe ich bei Rasmus immer wieder reingeschaut in den Chat. Ich habe tatsächlich gegen Alexander gespielt und gegen Rasmus. Beide verloren.
Okay.
Total witzig. Aber Jan Gustafsson hat total stark gespielt, hat 8,5 Punkte gemacht, und da kam im Chat bei Rasmus immer total die Gags so von wegen, ja, aber die Augenbewegungen von Jan, die sind aber auch, die, ist ein bisschen komisch, ist ein bisschen verdächtig so, ne? Weißt du, worauf ich anspiele? Nicht so richtig, ne?
Nee.
Kriegst du Kramnik,
Daroditzki, die Geschichte? Das meinst du? Ja, das ist mir klar, ne, mit den Augenbewegungen, das verstehe ich, ne, aber worauf hat er denn auf den Chat da geguckt oder was? Oder war
nein,
so
ein das war natürlich so ein Joke. Das war Joke, halt, ne, keine Ahnung, das ist ja Blödsinn, ne? Von wegen, weil Jan so gut gespielt hat, 8,5 aus 11, ne, und Jan regt sich ja auch immer sehr schön auf, wenn er verliert. Genau. Rasmus übrigens auch inzwischen, das ist auch total lustig. Und ich mag aber Rasmus, wie er streamt immer. Er ist immer total sachlich, ruhig und so, ne? Und total freundlich eigentlich. Aber gestern hat er sich auch mal aufgeregt. Und dann haben wir alle Witze gemacht. So, und der war, Jan, das kann aber auch nicht koscher sein. Guck dir mal seine Augen an, wo er hinguckt und so. Ne? Also irgendwie passt das nicht ganz. Ne? Das ist natürlich eine Anspielung auf, und jetzt machen wir wieder den Übergang zum anderen Thema, zu Kramnik-Naroditzki. Ne? Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast in letzter Zeit.
Ja, das war irgendwie, geht um diese eine Position, ne? Wo der Löffel C8 spielt. Meinst du diese Geschichte unter anderem? Ja, ne?
Das ist eine von vielen, aber es geht ja um diese komischen Auswertungen, wo er Videos macht, irgendwie so mit so einem blurry Face, wo er versucht zu analysieren, dass Naroditzki ständig mit seinen Augen irgendwo hinguckt und andeutet, dass er wahrscheinlich irgendwelche Hilfe über andere Monitore bekommt halt, ne? Was halt total abstrus ist. Ne? Also jetzt geht es richtig ab. Also er hat sich ja komplett festgebissen an der Roditzki, ne? An dieser Wahnsinn. Also das ist wirklich schon echt Bullying vom Allerfeinsten, und das nimmt ja keiner mehr ernst so. Das kann man erstmal nicht ernst nehmen. Und ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht so intensiv verfolgt, aber es gibt natürlich jetzt wahnsinnig viel Content in letzter Zeit zu diesem Thema, ne? Weil natürlich viele reagieren, Nakamura reagiert, viele andere reagieren drauf, und ich finde es erstmal sehr erstaunlich, wie viel Zeit Kramnik sich nimmt, für seine neue Leidenschaft irgendwie angebliche Betrüger zu entlarven. Und wie viel Aufwand er betreibt. Also für mich ist das fast schon eine gelenkte Kampagne gegen Chess.com und bekannte Streamer. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also es ist erstaunlich, wie viel Aufwand er betreibt, Zeitaufwand. Und die Videos sind natürlich auch völlig verrückt, die er da macht. Ne? Gerade mit diesem Video, wo zu sehen ist, wie dieses Gesicht von Naroditzki mit so einer blau-grün-roten Filter, wo er dann irgendwie so guckt, so, ne? Also jetzt geht's richtig ab. Und Naroditzki hat auch darauf reagiert, in einem Podcast von Greg Mustreader. Ich weiß nicht, ob du das zufällig gesehen hast. Da habe ich reingeguckt, 10, 12 Minuten, 15 Minuten. Also der Podcast ist länger mit Daniel Naroditzki, aber da reagiert Daniel auf die Frage von Greg zu diesem Thema halt. Und das finde ich sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Greg Mustreader Podcast. Ne, Chess with Mustreader heißt der Typ.
Ja.
Aus Kasachstan.
Also, ja, der macht das ganz gut. Ne? Ich hab's gut, also, die Folge habe ich nicht jetzt gehört oder gesehen. Ich habe ein, zwei andere Mal gehört oder gesehen. Ich glaube, der macht auch YouTube, ne? Mit Video, glaube ich, ne? Oder? Also beide Formate, wobei Audio reicht in dem Fall aus, aber es gibt beide Plattformen. Der macht das ganz gut. Aber ich habe diese Story nicht so genau verfolgt. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe Kramnik schon eine Weile da irgendwie auf Twitter geblockt, weil ich das schwachsinnig aushalte. Und ich habe das nur so im Rande mitbekommen, weil ja andere dann darüber reden, ne? Und dem man dann vielleicht auf Twitter oder X folgt. Und dann, ja, man kann nur mit dem Kopf schütteln, ne? Aber ich meine, wenn man seine eigene Zeit damit, also die eigene Zeit damit verwendet, irgendwie Schwachköpfe zu beobachten, da kommt man halt nicht weiter. Ne? Und Kramnik kann man nur noch darunter ablegen. Also das ist leider ein totaler Schwachkopf und zu ignorieren. Ja. Ich würde, wenn ich Naroditzki bin, würde ich den einfach nur verklagen. Und zwar bis der Arzt kommt.
Ist das überhaupt möglich in so einem Fall? Weiß ich nicht.
Ja, ich finde, die Drogen musst du einfach schon mal bringen, ne? Also, ich meine, das kann ja nicht sein. Das kann ja wirklich nicht sein. Basierend auf Unsinn, völligem Unsinn. Ich meine, der zerstört ja dadurch teilweise oder möglicherweise ja Karrieren. Stell dir nur einfach vor, du hast mal einen super Title Tuesday aus irgendeinem Grunde, ne? Einfach läuft's, ne? Und dann erzählt der hinterher der Big Greek, der bescheißt. Ich meine, was machst du da?
Ja, das habe ich auch schon mal überlegt. Was passiert, nach 300 Title Tuesdays einmal irgendwie so 9 oder 10 Punkte mache, aus Versehen, irgendwie?
Irgendwie, das kann sein.
Das kann natürlich sein.
Ich hatte ein Turnier mal, da hatte ich, glaube ich, 5 aus 6. Irgendwie, es lief alles und dann habe ich auch nur Scheiße gemacht und hatte am Ende auch nur meine 6 Punkte wie immer, ne? Aber du weißt nicht, es kann ja mal passieren, ne?
Natürlich.
Und dann erzählt dieser Schwachkopf, ne? Oh ja, ja, hier, ne? Das ist ja irgend so ein Seppel, der bescheißt, ne? Was machst du dann damit? Also, sorry, aber also ich würde sofort mit Anwalt nehmen.
Ich finde und die Frage schon interessant, ob das, wie sagt man, jurisdiziabel ist.
Ja, die ist mir auch nicht klar.
Welche Gerichtsbarkeit, sagen, ne? Welchen Gerichtsort? Ich meine, das ist ja eine globale, der eine lebt in Charlotte, der andere in Genf und man erzählt halt irgendwas im Netz, ne? Ob sowas ist irgendwie nicht, also müsste man sich mal erkundigen.
Würde ist
mal
wahrscheinlich eine komplexere Frage, als man jetzt vielleicht denkt oder so, ne? Aber es kann einfach nicht sein. Also basierend auf überhaupt gar nichts. Also gar nichts. Und es geht wirklich nicht. Also man muss ja mal sehen, so Reputation ist extrem wichtig. Und wenn die halt untergraben wird, völlig ohne Grund, das kann nicht sein. Und er macht es ja jetzt nicht. Ich kann immer noch verstehen, wenn jemand mal sich so hat eine Partie doof verloren, regt sich auf und entschuldigt sich hinterher und dann ist es gut. Geschenkt, habe ich auch alles schon mal gemacht in irgendeiner Form, nicht in dem Extrem, aber ich meine, er macht ja nichts anderes mehr. Er ist ja den ganzen Tag dran, sucht sich da irgendwelche Leute raus, ne, die, wo ihm irgendwas komisch vorkommt, ne, und dann, nee, also das geht nicht.
Na, wie gesagt, ich wundere mich, dass er da diese so viel Zeit damit verschwendet, weil er könnte sein Privatierleben genießen in Genf, ne, hat genug verdient, Geld verdient, aber er hat sich so festgebissen an diesem Thema. Das ist krass, ne? Und es geht immer weiter. Also gerade mit Naroditzki ist es ganz schlimm gerade. Also das ist so das schlimmste Beispiel von allen. Also da war Jospim noch Kindergeburtstag gegen. Weil das, was gerade passiert, ist schon echt krass. Und das nagt natürlich auch an Naroditzki. Das merkt man so in seinem Kommentar. Aber sein Kommentar ist wirklich sehr reflektiert und sachlich und eigentlich auch noch sehr, sehr freundlich gegenüber Kramnik. Also ich kann nur empfehlen, den Podcast mit Chess with Must Reader heißt das. Das ist so eine Passage von 15 Minuten, wo er halt Kommentar dazu abgibt, als Reaktion darauf. Ja. Kann ich nur empfehlen.
Ja, gut. Also Naroditzki ist ja sehr, sehr guter Bullet-Spieler auch und schon lange.
Ja,
ne? Also,
ja,
so,
ja.
Also das ist, braucht man gar nicht groß drüber. Du merkst auch übrigens bei Naroditzki immer, der kommentiert ja auch sehr häufig. Und
ja.
Da merkst du auch immer, wie gut der gerade ist, also eben schnell Sachen zu sehen. Das merkst du beim Kommentieren auch und so, ne? Also das ist einfach, ich glaube, bei schnellen Bedenkzeiten ist er einfach halt stark, ja? Und wenn es dann mal läuft, dann spielst du halt auch mal sehr gut im Blitz oder im Bullet, ne? Was soll das, ne? Gut, okay.
Wie gesagt, es gibt
eigentlich,
auch,
Zeitverschwendung.
Naja, darüber zu reden ist keine Zeitverschwendung, weil natürlich viele Leute, die jetzt nicht so drin sind, auch Leute, die Anfänger sind, die das nicht so richtig einschätzen können, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, Gehen natürlich darauf ein. Natürlich gibt es eine klare Mehrheit, die Naroditsky unterstützt, das merke ich schon. Und ich merke auch bei Topspielern, Giri zum Beispiel, ne, der geht da sehr, sehr ironisch mit um und auch mit einem zwinkernden Auge gegenüber Kramnik, ne, von wegen, auch so ironisch, ne, ja, ja, hier waren ja komische Bewegungen hier, Mr. Kramnik, gucken Sie mal bitte. Aber meint er natürlich nicht ernst. Und der hat zum Beispiel ein kleines Match gespielt gegen Naroditsky letztens, ne? So 8 Blitzpartien einfach so und das war halt so 50-50, ne? Oder plus 1 für Giri und Giri ist Top 10, Top 20 in der Weltrangliste. Ich meine, und der sagt ganz klar, nö, kein Einsatz von Engine hier, alles völlig normal. Aber halt so als Gegenpol halt, ne? Um zu zeigen, dass es halt, dass man da mal runterkommen sollte. Aber Kramnik kommt halt nicht runter. Es ist erstaunlich, welche Form das angenommen hat und wie weit das gehen wird dann. Können wir gespannt sein, aber wir sind uns erstmal einig, dass natürlich die Unschuldsvermutung gilt und der Roditzky eigentlich erstmal von jedem Zweifel erhaben ist.
Mhm. Ja, es gibt ja noch nicht mal irgendwelche Auffälligkeiten. Also, dass du jetzt sagst, also es gibt ja, man könnte ja so Stories aufmachen, wie irgendein Spieler, der, ne, weiß ich nicht, 20 Jahre lang nicht gut war, ist plötzlich Großmeister oder sowas, ne, wo ja, du denkst, ja. Ah ja, da ist eine Auffälligkeit. Ne? Nee. Ne, der ist war ja schon als Kind extrem talentiert.
Ja, ja, und hat der halt war extrem gut, ne?
Und der hat irgendwann ja den Weg gewählt, wo war der, Stanford oder was? Also der hat irgendwie eine vollständige Ausbildung gemacht und so weiter und macht jetzt halt Schach, weil er halt irgendwie kann, aber nicht, weil er unbedingt jetzt müsste oder so, ne? Also der, naja, gut, okay.
Aber ich fand's auch gestern lustig in den Stream von Rasmus. Ne? Rasmus hat auch seine Gags gemacht, so, ja, komische Augenbewegungen und so, ne? Bei Jan und so, ne? Ich weiß nicht. Bei mir auch so, er guckt dann halt irgendwie so, ne? Also alle machen sich schon so ein bisschen lustig auch darüber. Und auch der Chat und so, das war schon ganz witzig, ja, ja. Naja. Okay. Möchtest du was raussuchen aus den Kommentaren,
ach so, die wir hatten? Muss ich jetzt,
oder soll ich machen?
Ja, guck mal, ich bin ja mit der Liste, ich bin da immer so irgendwie wenig organisiert.
Sagt dir der Name Rainer Winkler was? Das ist ein Witz, oder?
Nee, sag mal, wer ist das?
Ja, da gab es einen Kommentar, meine Güte. Lies doch mal. In Sachen Genialität habt ihr GM Rainer Winkler vergessen. Seine legendären Damenopfer in der Eröffnung sind bis heute unerreicht.
Nee, der sagt mir nichts.
Nee, den gibt's auch nicht. Nein, den gibt's auch nicht. Das ist Quatsch.
Ach so. Nee, den kenne ich nicht.
Nein, den gibt's ja auch nicht. Das ist ein Witz. Also, das Geile ist dann, jemand antwortet, kannst du mir eine Partie von Rainer Winkler schicken? Das ist so geil. Also verarscht euch die Kommentare nicht gegenseitig. Leute, keine Fallen stellen. Da könnte jemand reintappen. Na, ich glaube, ich kenne wirklich so jeden Großmeister so ein bisschen vom Namen her. Also im deutschsprachigen Raum. Also ich würde mich wundern, wenn da ein Name auftaucht, den ich nicht kenne. Und der ist dann tatsächlich Großmeister.
Ja, ja, klar. Ja, in Deutschland ist das, glaube ich, also das wäre noch eine witzige, können wir mal irgendwann machen, ohne vorher trainiert zu haben. Wir versuchen zusammen alle deutschen Großmeister aufzulisten.
das wär cool, ja.
Ja, aber interessant.
Also wahrscheinlich gibt es so locker 200, 300?
Nee, so viel sind es nicht, glaube ich.
Was?
Nee, das ist zu viel.
Unter deutscher Flagge?
Ja, was haben wir denn? Lass mal
überlegen. Ey, Deutschland hat eine totale Breite, also 100 locker.
Ja, 100 locker. Aber nicht 300. Lass mal überlegen, die Top 100, für die Top 100 in Deutschland musst du so 2,450 haben, ungefähr.
Ja, plus historisch, dann bist du bei 200 wahrscheinlich.
Ja, na, das kann sein. Ich würde mal tippen, wir sind über 150.
Okay.
Tipp.
Aufgabe für den Chat, prüft das mal nach.
Ja, aber das ist spannend, ne? Weil du wirst ein paar nicht bekommen, vielleicht die Föderation gewechselt haben, ne? Wo du jetzt nicht genau auf dem Schirm hast, unter welcher Flagge die spielen. Aber ja, nee, klar, Rainer Winkler gibt's natürlich nicht, ne? Aber
seine Opfer in der Eröffnung waren legendär. Ist klar, sein Damenopfer, vor allen Dingen in der Eröffnung.
Ja gut, es gibt ja manchmal so Kunstfiguren, ne? Gab es doch früher auch, warte mal, muss mal überlegen, war das in der Europa-Hochade, gab es da nicht immer Klaus Carstens oder so, der irgendwie seine erfundenen Computerpartien gezeigt hat oder so?
Ja, stimmt,
ja. Ja, das gab es früher, ne?
In der Europa.
Ja. Naja, gut. Was mir bei den Kommentaren noch so ein bisschen auffiel, da wir hatten ja auch über dieses Thema hier Greatest of All Time gesprochen, ne? Da wurde dann Fischer häufiger mal erwähnt, ne? Weil er der genialste Spieler gewesen sei. Ich glaube, wir haben das ja auch schon ungefähr gesagt, ne? Dass es einen Punkt gibt, ne? Weil Fischer in der Zeit so herausstechend war, wo er gespielt hat und auch diese ganze Story natürlich legendär ist, ne? Das Match in Reykjavik und so. Also dieses, ne? Das kann man vertreten, ne? Das ist jetzt nicht meine Meinung, ne, aber dass man jetzt Fischer da ganz hoch hängt, ist plausibel, ne? Und es wird auch noch mal hier erwähnt, ne, dass Fischer als Person schwierig war, ja, klar, aber da könnte man lange drüber diskutieren, wenn man denn jetzt wollte, ne? Wir haben ja nur jetzt die Leute so vom schachlichen Format aus beurteilt, ne?
Ja, eine Frage, die immer wieder kommt, ist, wie kann man seine Variantenberechnung trainieren, verbessern? Wäre das mal ein Thema? Ich glaube, wir haben dazu schon mal ein Video gemacht, oder?
Mhm.
Aber du kannst gerne noch mal kurz was zu sagen.
Ja, es gibt natürlich viele Aspekte. Ne? Man kann Training machen so von kurzzügigen Taktiken. Ne? Da werden ja öfters, das sind auch so Dinge wie dieses Puzzle Rush und ähnliche Dinge möglich, ne? Wo man so kurzzügige Taktiken trainieren kann, auch oft unter Zeitdruck. Ich glaube aber, dass in der Partiesituation ganz oft eher darauf ankommt, dass man sich gut konzentriert und auch mal eine Variante so. Also nicht komplex meint jetzt nicht so ein Baum, ne, aber so ein bisschen kompliziertere Sequenzen, dass man die richtig visualisieren kann. Ich glaube, das kann man nur trainieren, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Also nicht diese Geschichte in 2 Sekunden irgendwie eine Gabel sehen, sondern sich wirklich mal nur 2-3 Minuten hinsetzen und das halt so ein bisschen tiefer berechnen. Ich glaube, das ist als partienahes Training wertvoll. Das kann man dann am Brett machen oder am Bildschirm. Ich halte das eigentlich für die Trainingsmethode, um die Berechnungsfähigkeit zu verbessern. Also halte ich für die beste eigentlich, dass man da auch so ein bisschen die Partie dadurch so simuliert. Ne? Dass man sagt, jetzt habe ich mal 3 Minuten und dann versuche ich das so viel zu sehen, wie es irgendwie geht. Ich glaube, es gibt keinen Goldstandard. Also es gibt nicht den einen Weg. Ne? Sehr häufig, wie bei jedem Training, glaube ich, kommt es auch einfach nur darauf an, dass man was für sich findet, was man regelmäßig machen kann und was für einen funktioniert. Das wirst du auch bestätigen, ne? Wenn es um ein Thema so Fitness und ähnliches geht, da gibt es nicht nur einen Weg. Ne? Es gibt Dinge, die sind vielleicht besser und schlechter, aber es kann einen Weg geben, der nicht 100% ist, sondern nur 80. Aber wenn man den da durchziehen kann, dann ist es für einen vielleicht der richtige. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Das ist auch mal so die Frage, soll ich am Brett trainieren oder am Bildschirm? Ne, ich glaube, da sollte man das machen, was einem jetzt besser passt, ne? Wo man besser mit zurechtkommt. Wer jetzt sagt, ich will es lieber am Brett machen, ja, dann mach's doch. Das ist bestimmt kein Fehler. Und andersrum auch nicht.
Hauptsache, man macht was und eine gute Mischung ist, Aufgaben sind nach der Woodpecker-Methode, ne? Wie du gerade gesagt hast, online, Puzzle, Rush und sowas und dann halt aus Büchern Aufgaben, die man für die man ein bisschen länger braucht. Stappenmethode habe ich schon sehr, sehr häufig erwähnt, sind sehr, sehr gute Hefte für sowas. Aber Hauptsache, man macht was. Wir haben uns in unserer Jugend, in unserer Karriere auch nicht so viele Gedanken gemacht, was wir machen, sondern wir haben einfach gemacht, was wir in die Hände bekommen haben. Also gab ja auch nicht so viel Auswahl und wir sind ja gute Spieler geworden und ich denke, das haben alle so gemacht im Laufe der Zeit. Hauptsache, man macht was. Das ist auch beim Fitnesstraining oder so ähnlich. Ne? Hauptsache, man macht was und denkt nicht zu viel über die Details nach.
Ja, es ist auch so, es wird ja oft dann so ein bisschen darauf abgehoben, dass man Schwächen irgendwie adressieren sollte, die man hat. Ja, sollte man, wenn da wirklich ein Riesenleck ist. Also wenn man jetzt wirklich feststellt, man verliert jetzt jedes Bauern-Endspiel, ne, wenn man wirklich gar nichts weiß dazu, dann sollte man da bitte was dran machen. Ne? Aber es ist auch eine gute Sache, die Dinge zu trainieren, wo man Spaß dran hat, weil man dann schafft man einfach auch mehr. Ja, wenn man dann also sagt, ich habe jetzt Spaß dran, zum Beispiel, ich mache mal was, ne, im Sizilianer Mittelspiele zu analysieren, weil ich da Bock drauf habe, ja, dann mach's doch. Das wird ja auch was bringen. Ne? Da ist Taktik drin, da sind auch ein paar strategische Ideen drin. Dann schafft man einfach Volumen zu generieren, ne, im Training. Und das ist letzten Endes das, nicht so, worauf es ankommt, nur, aber auch im Wesentlichen. Ne, wenn man nur versucht, Sachen zu trainieren, die man wirklich nicht mag, dann schafft man auch meistens nicht, sich das anzugucken. Wenn man dann, oh Gott, schon wieder sowas hier, nein. Ne, dann macht doch das, worauf ihr Bock habt. Ne. Es geht ja nicht darum, sich zu quälen die ganze Zeit.
Ja. Es kam eine Frage, bei der ich von Mika, Michael, der ist fleißig am Kommentieren generell. Ich finde mal einen Podcast über die Geschichte der Schachcomputer sehr interessant. Auch Schach in der Medizin. Bleibt so, wie ihr seid, die Besten. Dankeschön. Immer sehr, sehr freundlich, höflich. Geschichte der Schachcomputer finde ich schwierig, weil ich da kein Experte bin, muss ich gestehen. Mhm. Ich kann da nur so rudimentäre Informationen liefern. Mephisto-Computer in den 80er, 90ern. Mhm. Ne? Heutzutage ist ja diese Firma übergegangen. Ne? In München, Computer Chess, auch Schach, gibt auch wieder Mephisto. Ich habe ja auch eine Zeit lang Werbung gemacht für sie. Aber ich bin da kein Experte. Ich könnte da gar nicht so viel zu erzählen.
Also, ich hatte damals sowas, ne, so ein wirklich so ein Mephisto irgendwas, ich weiß aber nicht, wie das hieß, also ja, richtig schön mit so einem Brett, ne? Und dann irgendwann mal verkauft und wahrscheinlich ist das heute richtig, oder weiß ich nicht, wahrscheinlich, könnte heute richtig Geld wert sein, ne? So als Sammlerstück oder sowas. Ich weiß es wirklich
nicht,
keine Ahnung.
Die gibt es wie Sand am Meer, glaube ich, die Teile und viele Menschen in Deutschland haben die noch.
Kann sein, ja. Also, ich hatte sowas mal, also als Kind irgendwie, ne? Also mit 14 oder 15, Kind, ja, also irgendwie, ne, lange Weile her, also als es noch gar nicht das auf dem Computer wirklich gab, ne, mit Programmen, das kam dann ja erst so mit Fritz und es gab auch vorher so Sachen, so Chess Master oder irgendwie so Programme, die jetzt nicht so super gut waren, ne, also erst später so mit Fritz und den späteren Versionen, die immer stärker wurden, war das ja so ein Thema, aber da war ich da auch schon raus, gegen den Computer zu spielen, ne, das hast du wahrscheinlich auch nie gemacht, ne, oder?
Ja, ich habe so gelernt, Schach zu spielen, als ich 10 war, aber das war es dann auch schon. Mhm. Der Mephisto Modular irgendwas hieß das damals, in Anfang der 80er. Mephisto war die große Marke, die hat irgendwie so, glaube ich, im Jahresrhythmus immer ein neues Modell rausgebracht.
Ja.
Gibt ja super viele Modelle, ne, die nach Städten häufig benannt sind.
Ja, das stimmt. Mephisto Roma und ähnliche Geschichten.
Dallas, ne? München, keine Ahnung was.
Immer wo die WM war.
Oh, kann sein, ich weiß es nicht.
Ja, war so, glaube ich.
Mhm. Ja, bei mir. Ja, egal. Und dann über die Jahre halt, ne, gab es halt super viele Modelle, die wurden immer stärker, aber dann aber auch nicht so stark. Das war so unsere Spielstärke maximal dann irgendwann, bis dann halt die Programme kamen. Ne? IBM war dann so die große Turnaround, das war so die große Maschine, die dann so stark war, 96, 97. Danach kamen aber die ganzen Programme. Ne? Es gibt ja so viele Engines seitdem. Und Stockfish ist ja heutzutage die stärkste Engine, jetzt seit 10, 15 Jahren, aber davor gab es andere stärkste Engines, ne? Ich weiß noch gar nicht mehr, wie die heißen. Rybka war mal eine Zeit lang die stärkste Engine. Mhm. Was noch? Kannst du dir irgendwas erinnern?
Ja, es gab diese Rybka-Phase, das war ja auch so ein bisschen Quantensprung, ja, weil die war deutlich stärker, als was es davor gab, ne? Und dann ist es irgendwann dazu Stockfish gewechselt sozusagen. Wir haben ja noch Lila, ne, als Alternative, auch sehr starkes. Ist natürlich aus unserer Sicht, ob das Ding jetzt 3600 hat oder 3550, ist ja sowieso nicht großartig erkennbar in dem Sinne. Ne? Was halt schon mal witzig ist, wenn man jetzt dann sieht, wie zum Beispiel in dieser Dokumentation, ne, dieser Kasparov gegen die Blue-Geschichte, dass das ja, wie du schon gesagt hast, damals so Mainframe-Rechner waren, ne? Also die in Schränken stehen und richtig groß sind und heute, ne, haut dich die Smartwatch aus den Socken, ne? Das reicht schon locker aus. Die hat dann schon eine höhere Rechenpower. Ne? Da siehst du dann, was diese Zeit gebracht hat, ne? Also krass, an reiner Rechengeschwindigkeit, aber auch natürlich vom Rechenalgorithmus her, wie die Dinger rechnen, beurteilen und so. Das ist natürlich auch noch eine ganz andere Nummer. Ne? Diese Deep Blue war ja wohl sehr rudimentär von der Programmierung her, aber da hat man natürlich dann halt viel gelernt über die Zeit. Ne? Dann irgendwann war ja noch dieses Thema jetzt, dass die Bewertungsfunktion anders ermittelt wird, nicht mehr durch Menschen, sondern halt durch neuronales Netz. Ne? Und es geht dann da immer weiter. Bei der Frage kann es natürlich sein, dass es da jetzt auch wirklich um diese klassischen Schachcomputer geht, ne? Also die im Brett integriert sind. Heute ja eher ein Sammlerthema, ne? Aber vielleicht ist es so, stark genug sind die natürlich, um Amateure zu schlagen, ne? Ohne jede Frage, ne? Die Dinger da, die im Brett integriert sind. Ist ja auch ganz nett, ne? Aber ich glaube, wer es heute haben möchte mit einem Brett, der kann sich auch so ein Brett holen und das dann mit dem PC irgendwie verbinden, ne? Oder mit dem Smartphone oder so. Und dann kriegt man die Züge dann, also das, ne, das andere Gerät rechnet sozusagen, das Brett führt nur den Zug aus, ne?
Ja, da gibt es einige Entwicklungen, ne?
Ja.
Ja, ich warte immer noch auf die versprochene Schachglatzen-Episode Schach und Psychologie. Haben wir da was gemacht? Haben wir nicht was gemacht?
Wir haben, ja, also wir haben so verwandte Themen natürlich gemacht, ne? Wie man mit Niederlagen umgeht und ähnliches. Ne? Wie man mit Niederlagen nicht umgeht, haben wir letzte Woche gesehen. Ne? Aber Ich weiß nicht, ob wir das Thema mit Christopher Yu noch mal bringen wollen. Du hast das auf deinem Kanal hier schon mal beackert, ne? Und gut, was ich positiv finde, dass ich glaube gestern oder vorgestern, also vor kurzem gab es ja dann Statements, ne, von Yus Eltern zunächst mal, die was geschrieben haben und dann auch von ihm selber. Und ich denke, dass ja ganz offenkundig ist, dass er verstanden hat, dass das nicht der Weg ist. Und ja, dass man da vielleicht kann er sich da mal aussprechen mit der Frau, die da getroffen wurde. Also die Story finde ich nach wie vor absolut wild, wie sowas überhaupt passieren kann. Naja, gut, vielleicht, er kann nur daraus lernen, sage ich mal. Und das ist hoffentlich, wird es nie wieder vorkommen. Ja.
Ich fand, bitte.
Ja, sprich zu Ende. Ja, ich fand problematischer, ne, dass wenn man dann manchmal so in Kommentarspalten guckt, ne, was ich nicht empfehlen kann, ne, was dann Leute manchmal kommentieren da, ne, wo man sich so denkt, wie jetzt, ne, das soll irgendwie okay sein, dass der da irgendwie jemand schlägt, ja, gab Statements, da habe ich gedacht, seid ihr noch ganz bei Trost, ne, also die Frage
der zum Beispiel, bitte, es ist okay, jemanden zu schlagen.
Da musst du nur mal gucken. Also, wenn man da sauer ist, dann kann das schon mal passieren und so weiter. Also, wie hallo, ne? Also, das ist ja, gut, ich habe es jetzt so umgedeutet, ne? Aber das ist, also, da haben wirklich Leute geschrieben, ja, es wäre, also, das Ausschließen vom Turnier wäre völlig unangebracht.
Das ist jetzt wieder was ganz anderes.
Ne? Ja, ja, ne, gut, aber es ist was anderes, ne? Ich, ist jetzt
das auch ist ein was Kommentar, anderes. Du bringst jetzt Dinge durcheinander. Also, du musst
nein, stringent sein. Es sind zwei Sachen, ist schon klar, ne? Aber wenn ich jetzt mal von der Verhältnismäßigkeit her, ne? Also, ihn nicht vom Turnier auszuschließen. Also, es ist völlig ohne Frage, dass er ausgeschlossen wird. Völlig ohne jede Frage. Also, da kann man noch nicht mal drüber reden. Weil, stell dir mal irgendeinen Sport vor. Stell dir mal vor, Bundesliga ist falsch, weiß mir. Nehmen wir mal ein Turnier, Fußball-Weltmeisterschaft. Da geht ein Spieler nach dem Spiel raus, ne, macht ein Interview mit dem Reporter und schlägt den nieder. Ja, glaubst du, dass der noch weiter mitspielen darf im Turnier? Nee, niemals. Völlig absurd. Also, die Idee ist absurd. Völlig klar, dass der gesperrt wird. Also, aus dem Turnier rausgeht. Wie lange der jetzt gesperrt wird, in irgendeiner Form, das muss anders, denke ich, jetzt entschieden werden. Ne? Aber dass der erstmal aus dem Turnier rausgenommen wird, ist auch vollkommen klar. Also finde ich völlig ohne jede Diskussion. Dazu muss man natürlich sagen, wir haben natürlich das jetzt nicht gesehen. Ne? Also das ist ja mal so eine Sache. Wir basieren ja unser Urteil oder unsere Einschätzung jetzt auf Text, ne? Wie Leute das reflektiert haben. Nur was man gelesen hat, war es ja jetzt nicht. Es gibt ja verschiedene Sachen, ne? Wenn du jetzt so ein Wort nimmst wie Attack oder Assault oder sowas, ne? Das kann nach Sprachgebrauch, ne, ganz unterschiedliche Dinge meinen, ne? Das kann meinen, ne, jemanden so mal anzutatschen und irgendwie berührt zu haben und das wird dann interpretiert als Angriff, ne? Oder jemanden ja, aber da war ja die Rede von, ne, Punching in the back und so weiter. Und es gab ja auch einen
Schlag auf dem Rücken, das ist die offizielle Sprechweise.
Genau, und dann Aronian hat ja auch geschrieben, es war wirklich schlimm, das Video, was er da gesehen hätte, ne? Und
nee, so. Das hat er nicht gesagt. Also bitte schon richtig übersetzen. Das hat er nicht gesagt. Mal davon abgesehen, dass Aronian juristisch betrachtet keine Relevanz hat, was er sagt.
Ja, gut, wir haben das Video ja nicht gesehen, ne? Aber es war jetzt nicht irgendwie offenbar sowas vollkommen Harmloses, ne? Und naja, gut, okay, wie gesagt, da kann man länger drüber reden, aber ich fand, die Frage stellte sich nicht, dass man den nicht vom Turnier ausschließt. Es gibt gar keine andere Methode. Was soll es denn sonst machen?
Ja, das sehe ich inzwischen auch ein. Ich habe ja in meinem Video auch sehr emotional zu dem Thema mich geäußert. Das war allerdings sehr, sehr kurz, nachdem das geschehen ist. Dann habe ich halt das Video angeschaut, wie er das Partieformular zerknüllt hat. Und dann halt, ja, danach sieht man ja nichts mehr, ne? Man sieht ja kaum noch was danach.
Genau.
Und dann halt das, was berichtet wurde. Ich habe das erstmal so in Frage gestellt, ob es richtig wäre, was du gerade sagtest, muss das sein, dieses Strafmaß im Turnier auszuschließen und gleich die Polizei zu rufen. Aber ich sehe inzwischen ein, erstmal habe ich ein paar handwerkliche Fehler gemacht. Ich habe auch viel zu emotional reagiert, weil ich ein bisschen Empathie gezeigt habe für ihn, ne, weil er 17 Jahre alt ist und ich weiß natürlich, ist, wenn man unter extremen Druck steht als Hochleistungssportler oder als Sportler in so einer Situation, dass es passieren kann, dass man seine Emotionen nicht im Griff hat und nicht, dass es mir schon mal passiert wäre. Generell ist dieser Fall außergewöhnlich, weil beim Schach kommt sowas eigentlich nicht vor.
Ja, stimmt.
Normalerweise haben die Leute sich im Griff und nach außen hin machen sie nichts, ne? Auch wenn sie innerlich brodeln, wie verrückt. Ich habe ein bisschen viel, also ich habe Empathie gezeigt für ihn, aber gleichzeitig wollte ich damit die Tat nicht verharmlosen, was mir unterstellt wurde, was natürlich Quatsch ist. Natürlich ist es eine Tat, die bestraft werden muss, aber hier muss man natürlich über auch das Strafmaß sprechen. Und inzwischen ist es ja relativ klar, auch in welche Richtung es laufen wird. Es wird vor einem Jugendgericht verhandelt in Missouri, St. Louis. Es ist, läuft wahrscheinlich auf Erziehungsmaßnahmen hinaus, eine Ordnungswidrigkeit, weil es halt die niedrigste Form von Körperverletzung ist. Mhm. Ne? Ein Schlag in den Rücken. Und natürlich muss man unterscheiden bei Gewalt, wenn ich das Wort Gewalt höre, zwischen Gewalt, die Menschenleben kostet, wie wir sie leider im Moment überall haben, mit Kriegen, mit tödlicher Gewalt in den USA auch und mit Gewalt auf der anderen Seite, wo ja in diesem Fall halt ein Schlag auf dem Rücken natürlich zu etwa aus meiner Sicht nicht so ein Drama ist, wie es teilweise gemacht wird. Es ist natürlich etwas, du hast recht, er muss ausgeschlossen werden vom Turnier, da lag ich falsch, also ist dieses Strafmaß, natürlich muss er ausgeschlossen werden. Das hatte ich hatte auch einen Fehler gemacht, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ja, musste das denn jetzt sein, dass sie da die Polizei rufen und hat der Schiedsrichter da richtig gehandelt? Ja, hat er. Die müssen das auch aus juristischen Gründen machen, weil natürlich eine Instanz da ankommen muss, das Ganze prüfen muss, was ist da passiert, das muss protokolliert werden und natürlich können sie ihn nicht weiterspielen. Das ist mir natürlich auch klar inzwischen, das hätte ich auch so formulieren müssen, schön sachlich, ruhig, aber ich war ein bisschen zu emotional auch in dem Video und vor allen Dingen für viele Leute habe ich einfach viel zu viel Empathie gezeigt für ihn, wobei das für mich normal ist, Empathie zu zeigen für andere Menschen, vor allen Dingen bei so einem jungen Menschen, 17 Jahre alt.
Ich habe auch persönlich jetzt ganz kurz meine, ich finde immer, wir haben uns alle schon mal extrem geärgert.
Ja, über Sachen. Natürlich.
Wir wissen das, ne? Und er hat ja zum Beispiel dieses Partieformular zerknüllt, ne? Das ist für mich zum Beispiel ziemlich harmlos. Also, da kriegst du, ne, so einen Schlag auf die Hand, ne? Komm, das war scheiße hier, ne? So, und dann, ne, meinetwegen, ich weiß nicht, dann kriegt er mal einen Tag lang da keine gratis Banane und gut ist, ne? Sowas ist harmlos. Oder ich meine, Magnus hat auch schon mal, da gibt's Videos, ne? Wo der seinen Kulli irgendwie in die Ecke feuert und so, ne? Nachdem er eine Blitzpartie verloren hat, solche Geschichten, ne? Finde ich okay, das ist menschlich.
Ja, stell dir vor, er hätte damals Grischuk getroffen mit dem Kulli. Er hat den Kulli voll auf den Tisch geworfen und der Gegner gegenüber war Grischuk und ich weiß nicht, wer es sonst war.
Ja,
Ivanchuk. Okay. Stell dir vor, der kriegt den Kulli ins Gesicht aus Versehen. Was meinst du, was da los gewesen wäre? Was für ein Riesendrama daraus gemacht worden wäre? Zufällig hat er den Kulli nicht ins Gesicht bekommen. Natürlich gibt es emotionale Ausbrüche beim Sport. Wir haben sie ständig. Und natürlich verharmlose ich nicht sein Verhalten. Natürlich muss er bestraft werden. Ich hätte das natürlich viel besser herausstellen müssen, viel ruhiger. Ich merke auch, meine Emotion besiegt manchmal meine Ratio beim Sprechen und deswegen muss ich natürlich, ist auch für mich ein Lernprozess, aber natürlich verharmlose ich keine Gewalt und natürlich ist das etwas, was bestraft werden muss. Aber man muss immer darüber reden, was mir nicht gefällt und was mir gegen den Strich geht, ist dann, wenn so Maximalstrafen gefordert werden. Der muss gesperrt werden bis in alle Ewigkeit oder sowas.
Ah, das ist Bullshit. Aber
natürlich ist das Quatsch. Das ist totaler Quatsch, ja, und da kann ich mich tierisch drüber aufregen.
Es gibt sollte einfach nur, nicht. Die mussten jetzt mit diesem Fall im Moment umgehen. Da gab es keine Alternative.
Ja, das haben sie erstmal rauszunehmen. Das haben sie gut gemacht. Da war ich falsch.
Das okay, ne? Und ist natürlich klar, der wird jetzt nicht bis in alle Ewigkeit gesperrt, ne? Das muss man aufklären. Und es gab ja auch Fälle, irgendjemand hat was irgendwie gepostet, das hab ich auch nie gewusst, ne? David Howell hat offenbar auch mal irgendwie jemanden erwischt, ne? 2005 irgendwie, als er 15 war, hat der auch mal, also irgendwie sich über was aufgeregt, das ist der lieb, also der wirkt ja nun extrem seriös und freundlich und ja, heute, ne? Also ist ja nur ewig her. Ne? Jeder kann mal irgendwie einen Unsinn machen, ne? Insofern die Chance, die zweite Chance oder wie auch immer hat er natürlich.
Zweite Chance,
wie auch immer man es formulieren will, ne?
Das ist kein Drama aus meiner Sicht.
Nein.
Also es ist ein Schlag in den Rücken, ist für mich kein Drama. Es ist natürlich eine Tat, die bestraft werden muss. Er wird sowieso gebrandmarkt dadurch. Ja. Vielleicht wird sie sogar jetzt Anzeige erstatten, das weiß ich nicht. Aber es würde mich wundern, wenn das Schadensersatz nach sich zieht. Weil hätten wir bei jeder Schulhofschlägerei Eltern, die sofort die Polizei rufen und keine Ahnung, und wir hätten ständig irgendwelche, also ganz ehrlich, die Gerichte sind ja auch mega überlastet. Stell dir vor, die müssen sich ständig mit solchen Fällen befassen. Also das ist gut, dass es vom Jugendgericht gemacht wird in St. Louis. Ich vermute mal, es läuft wirklich auf diese erzieherischen Maßnahmen hinaus. Und der Junge ist eh gebrandmarkt jetzt. Und es gibt ja auch Stimmen, die wissen, dass er natürlich so ein bisschen, Jakob Agard hat gesagt, das ist ein troubled young kid. Ne? Also er wusste schon, dass er natürlich auch so ein bisschen sehr unter Druck steht halt, ne? Und mit dieser Situation nicht so gut klarkommt. Ne? Auch dieses mit sich selbst reden während der Partie oder die letzten Züge, wenn du das Video gesehen hast, da merkst du schon, der ist total weg in der Situation. Mhm. Und das muss man natürlich alles einbeziehen halt auch, ne, in solchen, das wird ja auch gemacht vor Gericht, ne, da wird ja einfach nicht gesagt, oh, der hat ihn geschlagen, ja, jetzt komm, jetzt geh ins Gefängnis oder so, natürlich werden da verschiedene Aspekte mit rangeführt, sonst wäre, ganz ehrlich, sonst wären die Gefängnisse voll, ne, noch voller, als sie eh schon sind, wenn wir natürlich jeden Fall maximal strafenmäßig, die Maximalstrafe aussprechen würden. So, ich merke schon, ich werde auch schon wieder zu emotional hier, ich muss sachlicher bleiben,
Na gut, ich meine, man muss ja dann irgendwie irgendwo ja anfangen, ne? Auch wenn das jetzt nicht zu schweren körperlichen Schäden geführt hat bei dem Opfer, ne, sozusagen. Ne, man muss ja dann irgendwie was machen. Vielleicht kann man mit einer Therapie oder so ihm ja helfen, ne? Oder wo das herkommt, ne, das wissen wir ja nicht, da sind wir ja nicht drin, ne? Mit dem Troubled Young Kid kann ja auch viel heißen, ne?
Ja.
Ne? Also gut.
Mit Sicherheit, warum nicht, ne? Also klar, das werden die aber schon feststellen und da werden schon richtige Maßnahmen getroffen werden. Die Eltern sind ja auch betroffen ohne Ende. Ne? Tut ihnen natürlich super weh, dass der Junge sowas gemacht hat. Ne? Haben auch diese Entschuldigung geschrieben und die sehr authentisch. Und er ist ja auch sehr jung. Ne? Also er konnte selbst ja auch kaum was schreiben. Ne? Er hat dann was verfasst, aber dann erwartet man von einem 17-Jährigen da irgendwie noch einen Brief zu verfassen, irgendwie so, wo er sich entschuldigt. Irgendwie so, ey, konntest du in dem Alter deine Gefühle wirklich zu 100% ausdrücken und irgendwie dich so verhalten, wie es die Gesellschaft von dir erwartet irgendwie so, das ist doch auch, man muss sich doch mal versuchen hineinzuversetzen in so einer Situation. Ne? Und das tun ja auch viele, ne? Die zum Beispiel auch sehr viel leistungssportmäßig tätig sind, die wissen natürlich, wie schwierig es ist in so einer Situation. Ne? Wir haben jetzt den Fall gehabt, zum Beispiel beim Tischtennisspieler, ne? Dem französischen Tischtennisspieler, ich weiß, ob du das gelesen hast, der ausgetickt ist bei der Europameisterschaft.
Ja, irgendjemand hat so einen Vergleich da gezogen, aber ich habe es nicht genau.
Der ist komplett ausgetickt nach der Niederlage. Erstmal so einen Bildschirm zerstört mit dem Schläger, ne, rumgeworfen. Mhm. Das ist ja das Typische bei Schlagsportarten, ne, bei Tischtennis, Rückschlagsportarten, dass sie da halt den Schläger, das Gerät dann durch die Gegend werfen. Und der hat dann irgendwie den Bildschirm zerstört und nach der Niederlage gegen deutschen Spieler. Und der wurde aber nicht gesperrt aus dem Turnier. Der muss nur die Kosten für den Bildschirm ersetzen, darf aber im Doppel weiterspielen und noch irgendwas anderes, irgendeine andere Strafe da bekommen.
Also, ja, gut.
Es ist nicht irgendwie so, dass es nicht so, es ist nicht ein Thema, das so plötzlich daherkommt. Es ist eigentlich schon gang und gäbe. Gerade auch in dem Alter, glaube ich, bei Kindern. Ich meine, wir müssen uns noch an Schulhöfe erinnern. Ich meine, wer von uns hat im Kindesalter oder im Jugendalter nicht irgendwo mal eine Keilerei gehabt, so in der Schule, ne? Ja, außer vielleicht in der Waldorfschule, weiß ich, wo man die Bäume singt oder so, keine Ahnung. Aber in einer normalen Schule hast du ständig Keilereien. Sprich doch mal mit Lehrern. Sprich, auch heutzutage noch viel schlimmer als früher, ne? Das ist ja nicht so, dass es was völlig Unrealistisches ist, ne? Was da passiert ist, ne? Also ich will das nur richtig einordnen. Ich verharmlose nichts. Es muss bestraft werden, nochmal. Aber ich bitte es auch richtig einzuordnen, ne? Und zu differenzieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mir wichtig, persönlich.
Ja, klar, gut, da werden ja manchmal dann auch, da wurden ja dann, weil es ja jetzt in St. Louis war, ne, dann habe ich gelegentlich, habe man dann auch so Vergleiche gelesen, ne, ja, wie schlecht St. Louis mit den, ne, Fällen Gareev und Ramirez umgegangen ist, ne, ganz andere Kategorie.
Ja, natürlich, da ging es also um Missbrauch.
Eine ganz andere Kategorie, ja, ganz klar. So, okay, da waren wir schon länger dran, als wir jetzt eigentlich gedacht haben, wahrscheinlich.
Ich merke immer noch, dass sich das Thema so ein bisschen emotionalisiert.
Ja, aber was mich da wirklich nervt, ne, da hast du so Kommentare von so Pseudo-Machos, ne, die dann irgendwie so.
So wurde ja, ich auch betitelt.
Ja, du hast aber, du bist aber du, ne? Du bist nicht ein Arschloch. Da sind Leute, das sind Arschlöcher, die einfach meinen, so Testosteron geschwängert, ne, dürfte man mal irgendwie im Eins vor die Nase hauen. Wirklich, das gibt es. Ne? Irgendwer guckt ja auch hier. Andrew Tate und so Arschlöcher. Das Gott, gibt's halt. Ja, das gibt es. Das wird immer mehr.
So ein Menschenhändler so ein bisschen, ne?
Ja, wird aber immer mehr. Du musst, guck dir Kommentarspalten, dann glaubst du teilweise
nicht. Also bei mir unter dem Video war das jetzt aber nicht. Das war eigentlich.
Nee, das ist eine andere Klientel, ne? Das ist schon klar, ne? Aber so, was da so teilweise auf Twitter kommt, denke ich mir, habt ihr sie noch alle auf dem Christbaum?
Gut, ne? Da wird also, aber alles geschrieben. Ich meine, was soll das?
Natürlich, klar. Ne? Aber gut, so, komm. Haben wir noch ein paar eher positive
Sachen? Und ich will nochmal festhalten, ich bin definitiv kein Chauvinist und ein Macho. Das ist ja total. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt.
Das ist klar. Nein.
Das weißt du doch gar nicht. Das Ganze. Das weißt du doch gar nicht.
Was weiß ich nicht?
Dass ich ein Macho nicht bin.
Ja, das ist. Nee, das merkt man aber. Nein. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile jetzt, ne? Ja, aber mach mal den Vergleich, ne?
Nein, ich guck bei Twitter nicht die Kommentare, das ist doch Blödsinn. Da wird ja alles geschrieben. Das kann man nicht als Maßstab nehmen. Das ist ja Blödsinn.
Ja, gut, sicher.
Nein, klar. Das ist auch Quatsch. Das ist auch nicht, ist auch keine Mehrheitsmeinung.
Das ich find schon eine Minderheitsmeinung.
Ja, aber das war schon bedenklich. Immer so. Das ist aber, was heißt bedenkt, das war schon immer so. Das muss man auch in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft aushalten können.
Ja, aushalten kann man eine Menge, ne? Schön ist trotzdem nicht. So, was haben wir denn noch? Ne, wir haben, jetzt machen wir aber nicht noch den Schewtschenko-Fall, ne? So als Krönung, ne, machen wir nicht.
Ne, was ist mit Sergej Kajakin los, fragt jemand. Da hat jemand wirklich paradox, hat alle Podcasts sich angehört. Das riecht erstmal top, freut uns.
Okay.
Elo-Deflation, kann man das einem Laien erklären? Kann man den Trend wieder umkehren? Haben wir darüber schon mal gesprochen, Elo-Deflation? Gibt es die?
Am Rande, ja. Ja gut, die Zahlen gehen natürlich runter, aber die Erklärung ist komplex. Also wer da wirklich rein möchte in das Thema, da, es gibt einen Podcast, eine Podcast-Folge im Perpetual Chess Podcast, Ben Johnson macht das ja, da gibt es eine Folge mit Jeffrey Sonas, der ist Experte für Elo-Kalkulation, also der hat diese historischen Elos mal berechnet, ne? Gibt ja diese Geschichte, ne? So im Nachhinein berechnen, ne? Was Lasker für ein Elo gehabt hätte, solche Geschichten, und der ist Experte und auch Berater in Sachen Elo von der FIDE, und das ist ein ganz langer Podcast, an die 2 Stunden, und da geht's um dieses Thema, also sag mal, wer da richtig Bock drauf hat, kann sich das mal anhören, ist nicht uninteressant. Da geht es um so Fragestellungen, wie das System zum Beispiel darauf reagiert, wie die Elo-Eintrittsschwelle ist. Ne? Also ob du ab 1400 eine Elo kriegen kannst, ab 1600, das beeinflusst das Ganze zum Beispiel. Ne? Also wie Punkte ins System gespült werden oder wann Leute erste Ratings bekommen. Ne? Also häufig ist dann so, die kriegen erste Ratings, sind aber noch massiv unterbewertet. Also das Thema ist sehr komplex und nicht kurz abzuhandeln. Ich weiß auch gar nicht, ob ich behaupten kann, dass ich das komplett verstanden hätte, weil es teilweise sehr mathematisch war. Also wer wirklich da rein will, dem kann ich diese Podcast-Folge empfehlen. Das war irgendwann mal, glaube ich, letztes Jahr, als dieses Thema hochkam, dass die FIDE, und das haben sie am Ende auch gemacht, ja diese Elo, in Anführungszeichen, Geschenke verteilt hat. Ne? Da gab es ja jetzt Bonuspunkte für Spieler unter 2000, um ein Stück weit Anpassungen da zu machen. Und der Grund ist jetzt nicht, dass man Leuten Punkte schenken wollte, sondern der Punkt war, dass wohl ja eher eine notorische Unterbewertung ist bei den niedrigeren und dadurch halt den besseren immer mehr Punkte sozusagen abgezogen werden. Das wird also, das spült sich dann bis oben durch sozusagen, ja. Gut, gerne mal da reinhören, ist aber komplex. Also kann ich nur sagen, keine leichte Kost und nicht in einem Satz irgendwie zu erklären, was da passiert. Aber die Zahlen gehen runter, da sieht man in der Spitze ja, dass so die Durchschnitte runtergehen. Ne? Wir hatten früher noch mehr Spieler. Wenn man mal guckt, wir hatten phasenweise ein halbes Dutzend Spieler über 2,8. Und das ist ja heute so.
Über 2,8?
Ja, es gab teilweise mal 5 Spieler über 2,8.
Hm? Was?
Ja, guck mal, 2016, 17. Wesley So, Shahriyar Mamedyarov, MVL. Die hatten alle mal über 2,800.
An einem Punkt, ein Punkt, an einer Liste.
Es gab mal eine Liste mit 5 Spielern.
Aber das war eine Ausnahme.
Ja, kannst du mal gucken. Das Niveau ist höher. Kannst du ausrechnen, wenn du möchtest.
Ja,
ne?
Okay. Ja, das ist aber ein guter Übergang zu den Indern. Wir stehen kurz davor, wahrscheinlich, wenn der Podcast schon gelaufen ist oder veröffentlicht wird, könnten wir wieder 5 Spieler mit über 2,8 haben, mit den 2 Indern. Gukesh und Eddie Geise stehen kurz davor beim ECC, European Club Cup.
Wieso sind wir dann bei 5? Also Magnus und wer? Caruana hat der über 2,8?
Nakamura, Caruana haben alle über 2,8 gerade. Caruana virtuell allerdings.
Okay. Ja, Eric Geissi und Gukesh, ne? Ja. Die sind ganz, ganz, ganz nah dran.
Ein Sieg noch bei Eric Geissi. Mhm. Gukesh vielleicht 2.
Ja, okay.
Ja? Ja. Aber insgesamt ein ultra spannendes Thema. Ich höre mir direkt den Podcast an, 2 Stunden lang.
2 Stunden? Ich habe mir den wirklich komplett angehört.
Aber gut, ich bin Alter, auch. Du hörst dir den Podcast an und an andere Sachen hast keine Zeit. Willst du mich veräppeln? Dann guck dir mal bitte auf Arte die Serie an stattdessen.
Ja, ja, gut. Aber das ist ja noch was anderes. Ich kann ja nicht die Serie angucken, während ich irgendwie durch die Gegend laufe.
Ja, hast ja recht.
Ne? Okay. Also das ist ja nur Audio. Und ich halt, ne, also gut, also ja. Ich fand das Thema schon interessant, weil ich hatte mit diesem Thema, es gab ja auch mal das Thema Elo-Inflation, ne? Das ja, war ja immer so ein Thema. Und da hatte ich mal einen Mathe-Prof gefragt und sagte mal, du kennst dich doch aus mit Zahlentheorie, da ist auch Spezialist für Zahlentheorie. Erklär mir mal, warum es eine Elo-Inflation gibt. Und das konnte der mir damals nicht erklären, weil er meinte, das ist so komplex und so weiter. Und es scheint also auch mit diesem Gegenthema Deflation auch sehr komplex zu sein. Ne? Und wie gesagt, ja, wer möchte, kann sich gerne diesen Podcast geben. Ne?
Mich interessiert es null.
Ja.
Gut spielen, okay, mehr Elo, schlecht spielen, gehst du runter, fertig. Hier ausnahmsweise liebe ich das zu simplifizieren. Ja, gut spielen. Geht's hoch, schlecht spielen, geht's runter, aus die Maus, fertig.
Ja, ja gut. Also was, glaube ich, ein Punkt ist, das ist nicht falsch. Ich glaube, dass nach dem aktuellen System die Gewinnerwartungen, ne, die der bessere Spieler hat tatsächlich, ja, also das ist ja so prozentuale Gewinnerwartung, dass die tatsächlich nicht mehr ganz stimmt. Also ich glaube, das zeigen halt auch die Ergebnisse, ne? Also dass die besseren Spieler es nicht, also nach Rating, ne, besseren Spieler es nicht schaffen, diese Prozentsätze zu holen, die sie nach der Differenz holen müssten, ne? Und das ist eben das, was zu der Deflation führt, ne? Weil also die besseren Spieler kontinuierlich dadurch Punkte abgeben.
Du meinst mit besseren Spielern aber die in der
höher gerateten Spieler.
Höher gerated, ja. Aber das liegt natürlich darin, dass viele Spieler underrated sind offensichtlich.
Gerade die Jüngere. Genau.
Das genau, ist das aber, Problem.
Ja, aber das führt eben zu der Deflation. Ne? Also ein Punkt war zum Beispiel die Covid-Thematik, ne? Also dass da eine Zeit lang Leute, gerade Jüngere, ne, die spielen konnten, sind dann unterbewertet ins System gekommen, ne? Und haben dann Punkte abgezogen.
Ja, das ist naheliegend, ja.
Ne? Also das kann man auch ohne Mathe-Studium noch nachvollziehen.
Gesunder Menschenverstand,
ja. Aber es ist auch so generell wohl so. Also selbst wenn du jetzt Paarungen hast von nicht jetzt, ne, der 10-jährige Inder, ne, gegen uns, sondern auch andere Paarungen, dass der Underdog mehr holt. Irgendwie, ja.
So, okay. Ja, aber der Umkehrschluss, ich habe gerade so ein Zeichen gemacht, nicht, dass das missgedeutet wird. Das bringt uns das heißt, im Umkehrschluss, wir müssen spielen diese Seniorenturniere, weil da haben wir natürlich den umgekehrten Effekt, wir spielen gegen Leute, die natürlich älter sind, ja, als wir sind ja noch relativ jung als Senioren und da spielen wir gegen Leute, die wahrscheinlich overrated sind. Natürlich haben die viel Zahl verloren mit der Zeit, aber die spielen natürlich nicht mehr so gut. Na? Und da kann man eigentlich Punkte machen, ne? Anstatt diese Turniere zu spielen, wo man irgendwie immer seine 2, 3 kleinen Inder bekommt, die natürlich mit lächerlich geringen Zahlen spielen. Ne? Das ist ja inzwischen katastrophal. Also katastrophal im Sinne von den Zahlen, ja. Ne? Ich bin ja eigentlich ein Verfechter davon, eigentlich, dass jedes Turnier ausgewertet werden muss. Und natürlich, wenn in Asien oder in kleinen Ländern, wo die sich das nicht leisten können, die Turniere bei der FIDE einzureichen, die Turniere nicht auswerten, dann haben die natürlich völlig niedrige, viel zu niedrige Zahlen. Halt, ne? Und das ist das große Problem. Oder eins der großen Probleme bei dieser Deflation-Inflation-Geschichte.
Ja, klar. Ja, das ist wirklich der Grund, warum ich jetzt Seniorenturniere spiele. Ich will noch ein paar Elo-Punkte gewinnen.
Oder du bist unter 2-4 bald.
Ja, das ist knapp, ne?
Also, Wo bist du denn?
2-4-0-3 oder 0-2 oder so. Ja, ich bin immer an der Grenze. Aber das da ist jetzt nochmal
Pressure.
Ach ja, gut. Jetzt auch schon mal länger unter 2-4 habe ich auch gelebt, ja. Nee, aber bei dem Turnier jetzt also ich habe im Mai diese Mannschaftsvariante gespielt, ne? Mannschafts-EM-Senioren. Da habe ich Elo bestätigt, immerhin, ja. Wenn ich nicht diese dösige Partie gegen Jatason verloren hätte, dann wäre es doch einigermaßen gut gewesen. Naja, mal gucken. Ich bin immer ganz froh, wenn ich so ungefähr auf diesem 2-4er-Level spielen kann und dann ist das okay. Das ist ja nicht mehr der Hauptfokus. Wann spielst du denn mal wieder eine Turnierpartie? Gar nicht, ne?
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich, ne? Ich, danke.
Im Moment, dieses Jahr nichts.
Ja, wir müssen ein Schachglatzen-Weltmeisterschaftsteam machen. Da räumen wir ab. Über 50, wenn wir zwei schon spielen, dann müssen wir noch zwei gute Glatzen aus Deutschland finden, dann können wir das Ding gewinnen.
Du meinst bei der
was Mannschaft, Mannschafts-EM, ja, das ist eine Chance, das können wir schaffen, locker. Dieses Jahr hat da eine Mannschaft, wer hat denn gewonnen? England 1. Also, die waren jetzt nicht überragend.
Wer war da?
John Ems, Keith Arkell, Glenn Flair, Conquest waren vier teilweise.
Okay, aber Ersatz, das sind vier Großmeister, ne?
Ja, aber
schon sehr komm. Betagte Großmeister.
Eine Chance haben wir. Chance haben wir dann.
Die Idee ist gar nicht so schlecht. Die Schachglatzen bei der EM. Das ist doch, also, ja, welche, ja. Welche zwei Glatzen? Minimum Rating 2-3, ne, oder?
Ja, besser ist besser, ne? Ist klar, ja.
Müssen aber deutschsprachig sein?
Nee, müssen deutsche Föderation. Also muss deutsche. Also musst du
ich habe griechische Föderation.
Ah, das ist natürlich blöd. Da musst du mal ganz schnell wechseln.
Ah, shit. Aber spielen da nicht auch Vereine mit?
Ja, du kannst, du kannst dich nennen, wie du möchtest. Das muss nur alles aus einem Landesverband sein. Also es muss eine rein englische, rein deutsche und so weiter. Also keine.
Hat sich schon wieder erledigt, das Thema. Nichts mit Schachglatzen. Schade.
Ja, oder du musst Föderation wechseln.
Nein. Im Herzen bin ich ja Grieche.
Ja gut, aber ich wechsle ja nie in die griechische Föderation. Das ist irgendwie zu aufwendig. Ja.
Ach ja, gut. Komm, das reicht jetzt.
Ja, komm.
Ich wünsche dir viel Erfolg. Wo ist das nochmal?
In Lignano Sabbiadoro.
Hört sich italienisch an, wunderbar.
Ja, das ist
lecker essen, ist nicht zu viel.
In der Nähe von Venedig, ja. Ja, nicht zu viel. Ja, ich werde mich bemühen, einigermaßen einigermaßen ordentlich zu essen, ja. Das wird nicht so ganz einfach. Das ist nämlich, italienisches Essen ist schon gut,
finde ich. So. Ja, auf jeden Fall. Gerade zu so kleineren Orten wahrscheinlich sehr, sehr lecker alles.
Das ist bestimmt ganz
nett. Ja, lass es dir gut gehen. Viel Erfolg. Ich werde es verfolgen. Und wenn du eine schöne Partie spielst, dann mal schauen. Vielleicht für meinen YouTube-Kanal. Die Schachglatze schlägt zu oder sowas, ja.
Genau. Ja, schauen wir mal. Wird schon schief gehen. Also, schlagt uns gerne noch neue Themen vor oder stellt Fragen. Wir gehen gerne drauf ein. Bei der nächsten Podcast-Aufnahme ist dann mein Turnier auch schon vorbei. Da kann ich noch mal erzählen, was ich da gemacht habe für Unsinn. Ja, also bis demnächst.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.